Je näher sie der Wiege des Lebens kamen, desto deutlicher wurde das dumpfe Vibrieren, das Escher zunächst mit Verlassen des Wartungsschachtes für Einbildung gehalten hatte. »Wie das Summen eines gigantischen Bienenstocks, nicht?« murmelte Vile. Es war eine halbe Schrittlänge zurückgefallen und sondierte unablässig mit allen Sinnen die Lage. »Eines was?« Wie so oft konnte Escher wenig mit seinen Metaphern anfangen. In ihm weckte das rhythmisch an- und abschwellende Dröhnen eher die Assoziation mit unermüdlich arbeitenden Maschinen. So stellte es sich die Geräusche einer Fabrik vor. Am Ende des kavernösen Ganges fiel modriges Licht ein. Offenbar tat sich dort ein Raum auf. Obgleich sie sich darauf zubewegten, schien die Entfernung nicht zu schrumpfen. Das dahinter konnte Escher sich als nichts anderes als eine riesige Werkhalle vorstellen, in der Leben produziert wurde. Eben noch hatte es halbe Gedanken darüber angestellt, was Weil so sicher machte, dass keiner ihnen gefolgt war, dass niemand sie überraschen würde. Das schwache Licht ihrer Grubenlampen zeichnete epileptische Zickzackmuster vor seine Füße und an die Wände. Der Korridor schien sich mit jedem Schritt nach hinten zu verlängern. Künstliche Schwüle herrschte hier unten. Die Furcht vor dem Entdecktwerden wich atemlähmender, schwindliger Erregung. Oder aber es war nur das bedrohliche Summen, das ihm aufs Innenohr drückte, und die zunehmende Luftfeuchtigkeit, die ihm das Atmen schwer machte. Dann waren sie mit einem Mal dem Quell des Brummens sehr nahe. Sie mussten das dahinter betreten haben, ohne dass Escher davon Notiz genommen hatte. Verwundert hob es den Kopf. Der Raum war nicht sonderlich hell. Escher musste an den Spiegelsaal denken, in dem es Weil angetroffen hatte, und zugleich an den wahnwitzigen Trip ins Zentrum von Ten. Der Raum entsprach keineswegs seinen Vorstellungen von einer Fabrikhalle. Endlos schien er sich in eine höhlenartige Metropolis zu verzweigen. Zunächst erkannte Escher so gut wie gar nichts. Dies soll also die Wiege des Lebens sein. Unschlüssig blieb es stehen. Während seine Augen sich an die Schummrigkeit gewöhnten, nahmen seine Ohren einen Kanon regelmäßiger, angestrengter Atemzüge wahr, die sich in das omnipräsente Dröhnen mischten, vielleicht sogar einen Großteil des Dröhnens ausmachten. Ein schemenhafter Wald maschineller Bewegung reckte sich aus der Düsternis. Erst jetzt registrierte Escher das stete Wogen. Bevor es noch Details ausmachen konnte, fingen die Atemzüge an, sich zu differenzieren. Unwillkürlich visualisierte Escher die Einzelwesen, die Menschen hinter dem Atmen. Sein Herz krampfte sich zusammen. Es mussten Hunderte, vielleicht Tausende sein. Zusammen ein schier unerträglicher Lärm. Es lief los, auf Autopilot. Achtete weder auf die Richtung noch darauf, ob Weil ihm folgte. Es war tropisch warm und wurde immer wärmer, je weiter Escher vordrang. Rechts und links, überall, bis in die Tiefen der Kaverne, soweit es sehen konnte, erhoben sich dunkle Formen, in denen Escher zunächst nichts als Maschinen erkannte. Es war ein Stampfen, ein Rattern, ein Drehen und Hebeln, Zischen und Prusten mechanisch regulierter Polyphonie. Escher rannte, frustriert und ungeduldig, denn es ging nicht sonderlich schnell. Es bereitete ihm Schwierigkeiten, seine Beine wie gewohnt zu koordinieren, fast so, als herrschten hier unten veränderte Gesetze der Schwerkraft. Im Laufen warf es Blicke nach links und rechts und links, immer hin und her, ohne wirklich zu sehen. Wo waren die Menschen? Oder war gar alles eine Lüge? Reihen um Reihen lächerlich veraltet wirkender Maschinen, die in höhnisch dröhnender Einigkeit ihre Unsterblichkeit demonstrierten. Alles rührte sich, alles vibrierte, davon zeugte der unglaubliche Lärm, und doch schien jedwede Bewegung, die sein Auge erreichte, rein mechanisch erzeugt. Gleichwohl wirkte die Halle nicht tot und steril, wie Escher angenommen hatte. Im Gegenteil, sie erweckte den Eindruck von Leben. Nur wo verbarg es sich? Wo? Vielleicht war es der Chor lebenserhaltender Apparaturen, der den gesamten Raum in etwas Organisches zu verwandeln schien. Obwohl es so finster war, die Decke zu sehen und die Halle zu weitläufig ihre Ausmaße zu erkennen, war es Escher, als schrumpfe und dehne sich der Raum mit einer den Beatmungsgeräten angepassten Gleichmäßigkeit. Wie oft schon hatte es Zellgewebe in mikroskopisch dünne Scheiben zerlegt, Membranen und Nervenfasern in ihrer maximal möglichen Vergrößerung studiert. Doch dies hier war auf gruselig faszinierende Weise wie eine Reise durch das Labyrinth seines eigenen Körpers. Escher hätte sich auf diesen Trip einlassen können, hätte, und darüber beinahe die Suche vergessen. Doch in dieser Sekunde wurde aus der staunenden Faszination blanker Terror, innerhalb eines Liedschlags. Escher hatte nicht auf den Weg geachtet, verfingen sich in einem Wust ganglienartiger Schläuche, die es beinahe stranguliert hätten, rutschte aus auf der gallertartigen Masse, die den Boden überzog, nein, die der Boden war, stützte sich an einer der unbeeindruckt weiterstampfenden Maschinen ab, zog sich hoch, sah auf und blickte seinem fleischgewordenen Albtraum ins Gesicht.